Hallo und herzlich willkommen bei Menschen auf Zeit mit Chris
und Angelique. Ja, ich darf euch begrüßen und wir haben heute zwei Gäste. Wir haben heute, da wir noch auf Fuerteventura sind und wir haben ja noch Besuch bekommen, haben wir Angelique, ihre Mutti, dabei und
Hallo.
Ihren Mann Dietmar.
Hallo.
Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Sind beide ein bisschen unbeholfen, weil sie sowas noch nie gemacht haben. Aber ich finde es richtig cool, dass ihr beide da seid und ja, Bock habt zu quatschen, weil ich finde, ja, eure Geschichte muss gehört werden. Und genau dafür ist Menschen auf Zeit da. Ja, schön, dass ihr da seid, ihr zwei süß.
Freuen wir uns auch, ne?
Ja.
Jojo.
Ja, die sieht so lustig aus mit den Kopfhörern. Ja, okay, vielleicht stellt ihr euch kurz vor, wer seid ihr? Du bist meine Mama, ja? Aber ja, die Zuhörer wissen ja nicht, wer du bist. Und auch Dietmar, die Zuhörer wissen das nicht. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor.
Ja, dann fange ich mal an. Also, mein Name ist Roxy und ich bin 56 Jahre alt und die Mama von Angelique.
Ja.
Und ja, und wir haben ja heute das Thema Auswandern und ich bin eigentlich Krankenschwester und bin aber schon seit vielen Jahren berentet aufgrund von Krankheit und aber dazu später mehr. Und nun zu meinem Ehemann.
Ja, hallo, Dietmar, 58 Jahre. Und bereite mich auf die Rente vor.
Sehr gut.
Und bin gelernter Schienenfahrzeugbauer, also Bauschlosser.
Cool.
Und und jetzt hatte ich über ein Jahrzehnt als Hausmeister gearbeitet.
Sehr, sehr cool.
Und Bademeister.
Sugarista.
Und jetzt
hört sich auch Spanisch noch viel besser an.
Ja, und dann kam der Barkeeper noch dazu.
Genau, Camarero. Voll gut. Ja, aber bevor wir vielleicht einsteigen, was ihr aktuell macht, wollen wir natürlich auch wissen, wie seid ihr beide zusammengekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam es dazu, wozu es kam? Und zwar seid ihr ausgewandert. Also, habt ihr euch beide kennengelernt?
Also, ich muss sagen, wir sind verkuppelt worden.
So klassisch.
Ja, von Dietmars Arbeitskollegen, der war damals mit meiner Arbeitskollegin verheiratet. Und naja, Dietmar war gerade frisch Single und ich war gerade frisch Single. Und ja, und dann dachten sie, das wäre mal eine gute Idee, uns beide vorzustellen.
Wann war das?
Das war 2004. Januar.
Ja, genau. Am Januar. Am 14. Januar.
14. Januar,
ja. Wow, du kennst das Datum.
Ich auch.
Ja, du ja, aber ich nicht.
In der Cocktailbar in Spandau, Mississippi hieß die Cocktailbar.
Ja. Beim Center da drin, ne?
Und Spandau, ich wollte auch wieder eigentlich flüchten, aber mein Kollege hat mich festgehalten.
Bevor du Mama gesehen hast, sozusagen, was du wusstest, du wirst verkuppelt oder da kommt jemand?
Nee, ich wusste ja schon, dass er jemanden hat für mich.
Ach, hat er dir gesagt oder was?
Dass
er
jemanden aber nicht.
Okay.
Und zu der Zeit war ich in Steglitz und musste dann innerhalb von einer halben Stunde nach Spandau fahren und das zur Rush-Hour und hab's auch fast genau auf den Punkt geschafft, also. Ja, im Endeffekt war ich ganz zufrieden gewesen dann mit dem Ergebnis.
Also, du hast noch kein Foto von ihr gesehen, nicht, sondern du wusstest nur, da ist jemand, der, wo die beiden glaubten, ihr passt vielleicht ganz gut zusammen. Oder hast du ein Foto gesehen?
Ich habe auch schon Fotos gesehen.
Und dann wolltest du vorher abhauen?
Genau, ja, nee.
Gibt's doch gar nicht.
Ja, na, die hatte schwarze Haare zu der Zeit gehabt. Ja. Danach natürlich auch noch. Da wollte ich eine Freundin und die war nicht so toll. Die hat auch schwarze Haare und hat gesagt, schwarze Haare, wir kommen hier nicht mehr in mein Haus.
Traumatisiert. Okay. Und wie war das bei dir, Mama?
Na, meine Freundin damals, die hatte mich, kommst du mal abends nach uns Mississippi? Ja, komm ich. Und daraufhin, ja, und dann saßen wir da und dann wollten die eigentlich noch ins Kino. So war der Plan. Und dann gesagt, okay, auf den Cocktail komme ich vorbei. Und er ist dann gesagt, ich gehe mal noch die Karten umtauschen, wir machen einen Film später. Und in der Zeit war er dann weg und hat Dietmar geholt. Und erst dann hat sie, kurz bevor Dietmar kam, hat sie mir dann gesagt, da kommt jetzt aber noch jemand.
Okay, du wusstest.
Und ich wusste von nichts. Ja. Und wir hatten uns aber vorher einmal gesehen bei den Bäden. Aber das war so, kein Plan. Und dann, seitdem sind wir zusammen.
Wir haben uns schon mal gesehen.
Mhm. War das direkt klar für euch, als ihr euch beide gesehen habt, dass das ein Match ist? Oder?
Also eigentlich wollte ich Dietmar als Ablenkung so ein bisschen, ich war ja frisch getrennt und dachte, so ab und zu mal so ein bisschen mal ins Bett miteinander und mal gucken, was so, wie war das für dich?
Also nachdem sie mit mir telefoniert hat vom Verlassen des Mississippi und dem Kino bis nach Reinickendorf, damals wo ich gewohnt habe, hat sie, nachdem ich ins Auto eingestiegen bin, angerufen und hatte dann die ganze Fahrt, das waren bestimmt 30 Minuten, bis ich dann eingeparkt habe, wo ich gesagt habe, ich parke jetzt ein, ich muss mein Handy ausmachen, hat sie mit mir telefoniert. Und als ich dann schon unten die Haustür aufgeschlossen habe, habe ich schon mein anderes Telefon klingeln hören. Und da war sie dann auch wieder dran. Und da war mir jetzt schon klar, dass sie ein bisschen mehr will, glaube ich.
Okay.
Na, aber wirklich verliebt habe ich mich erst beim Fußballspiel, oder ein paar Wochen später. Da war dann auf einmal so dieser Magic Moment.
Okay, was hat das für dich ausgemacht? Also wie kam das zu diesem Magic Moment? Einfach so, wo du merkst, Mensch, der ist vom Charakter oder der bringt dich zum Lachen?
Das
oder?
Kann ich noch nicht mal wirklich sagen. Also Dietmar war hartnäckig. Mhm. Der hat immer wieder versucht, letztendlich meine Nähe zu suchen. Und wann treffen wir uns? Und ja, und dann standen wir beide während des Fußballspiels so hintereinander. Und dann haben wir so von hinten so angeguckt. Und dann auf einmal war das so um.
Aha, meine Rückseite ist interessant.
Auf einen Rücken kann entzücken, oder? Sag mal, das ist so.
Welches Fußballspiel war das gewesen? Das würde mich jetzt interessieren.
Na, weißt du das noch, Schatz?
Hä?
Weißt du das noch?
Ich glaube, es war Stuttgart gegen Bayern.
Nee, Bayern nicht. Frankfurt. Ja, wir haben die Karte ja noch zu Hause.
Echt? Mhm. Oh, das ist ja cute. Mhm. Okay, mega cute.
Und dann habt ihr direkt geheiratet, oder was?
Ja, das stand dann eigentlich relativ schnell fest.
Nachdem sie mich gefragt hat am Telefon, möchtest du mich heiraten? Habe ich dann gesagt, warum nicht? Eigentlich wollte ich nicht mehr heiraten. Und,
warst du vorher verheiratet?
Nee, um Gottes Willen.
Also wolltest generell nicht heiraten?
Nee, für mich war die Sache eigentlich 30 schon erledigt gewesen. Also für mich war die Sache so, habe ich abgeschlossen, ich habe bis 30 nicht geheiratet und eigentlich brauche ich dann auch nicht mehr heiraten. Und wissentlich Kinder hatte ich dann bis zu dem Zeitraum auch nicht. Und da war die Kindersache dann eigentlich für mich hocherledigt gewesen. Und und dann kam sie und machte einen Antrag und habe gesagt, okay.
Wie lange wart ihr da zusammen?
Also feststand, dass wir heiraten, eigentlich relativ zeitig. Wir haben, glaube ich, im April stand fest, dass wir heiraten. Und dann haben wir auch im Juli geheiratet.
Da war ich dabei.
Ja.
Mhm. 16.7. ganz schnell, fertig.
Genau.
Ja, ähnlich wie wir, aber da greifen wir vor. Das kommt nochmal eine extra Folge dazu.
Auf jeden Fall, weil sich das schon ein bisschen ähnelt. Also
ja,
wir haben,
so ein bisschen verrückt, ja.
Also bei uns war es ja nur so, dass ich habe den Verlobungsantrag gemacht und habe gedacht, ich habe noch ein Jahr Zeit. Aber okay.
Ja, aber am Ende ist es ja so, ich meine letztendlich, wenn es passt, warum denn nicht? Also letztendlich, das ist... Schiefgehen kann nicht immer, ob man verheiratet ist oder nicht. Und wenn es passt, dann passt es.
Ja, schlussendlich sehe ich das auch so. Die Sicherheit gibt einen ja keinen. Und ob man heiraten will oder nicht, ist gerade heutzutage, glaube ich, klar, ist es ja zum Glück auch eher eine freiwillige Sache und kein, wir müssen, weil irgendwelche Gründe oder gesellschaftliche Gründe dahinter stecken, sondern eine Sache, die man eben als Paar gemeinsam entscheidet oder nicht. Ja. Und für mich war immer so ein Ding, Mensch, ich würde es schon gerne wollen, weil ich muss auch sagen, seitdem das so ist, fühlt sich's einfach enger an.
Ja.
Also es ist irgendwie doch nochmal ein anderes Commitment so, ne? Und egal wie lange man zusammen ist, schlussendlich die Sicherheit, dass du nachher für immer zusammenbleibst, ich sag mal, diese romantisierte Vorstellung gibt's ja sowieso nicht, ne? Oder? Also.
Naja, ich meine, letztendlich, Dietmar ist ja mein zweiter Mann.
Ja.
Ich war ja vorher mit deinem Papa verheiratet, 13 Jahre.
Der auch neu verheiratet ist. Also im Grunde sind wir eine coole Patchwork-Family und mit eurer Trennung ja eben noch neue Familien oder neue Menschen in unsere Familie mitgekommen sind. So wie ich ja auch bei Christian in die Familie und so vergrößert sich das ja. Also ich finde es schön.
Ja.
Ich finde es schön, dass ihr beide verheiratet seid.
Ja, ich finde es auch. Und das nach 22 Jahren fast.
Also das heißt, ihr habt euch kennengelernt, da kam der Antrag von dir telefonisch.
Ja, war eher so, war nicht ein richtiger Antrag. Ich dachte, was würdest du denn machen, wenn ich dich jetzt fragen würde, weil er ja vorher immer gesagt hat, er will nicht mehr heiraten. Dann, was würdest du denn machen, wenn ich dich jetzt fragen würde? Naja, dann klar, dann heiraten wir. Und dann war das eigentlich Ritz.
Ja.
Was wir einkaufen.
Und wie viel Zeit ist vergangen, bis ihr dann wirklich geheiratet habt?
Naja, von eigentlich April bis Juli. Haben wir alles in die Wege geleitet, alle Papiere besorgt und dann haben wir gesagt, okay, jetzt am 16. Juli, dann ist das geritzt.
Habt ihr Bede für große, neue Bede oder was? Oder
war das? Wir hatten, weil es ja nur alles auch ziemlich schnell ging, dann zwischendurch war ich gerne nochmal im Krankenhaus und da war ja noch gar nicht so ganz klar, ob wir das überhaupt zum Termin schaffen und da haben wir das relativ klein gehalten und da waren halt eben Eltern, Tochter, mein Bruder war bei, seine Eltern waren dabei, Schwester war bei und das war's. Also
kleine Runde. Und danach gab es ja bei euch in der damaligen Wohnung in Spandau war das ja noch irgendwie, haben wir da irgendwie 16
Spanisch. Genau, und Spanisch essen. Da hatten wir
Spanisch.
Genau, da hat man auch Spanisch.
Da ist der rote Faden.
Und abends sind wir ja dann noch in die, aber ich glaube, ihr seid dann wieder nach Hamburg gefahren, ne? Oder so. Oder wart ihr abends noch beim im Mississippi, da wo wir uns eigentlich kennengelernt haben.
Das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur an eure Hochzeit erinnern und ich kann mich nur erinnern, dass wir bei euch in der Wohnung waren.
Dann seid ihr wahrscheinlich dann, weil Karin und Peter, die kamen ja, also meine Eltern, die kamen ja aus Hamburg und ich glaube, die sind dann auch wieder nach Hause gefahren.
Kann durchaus sein. Ja. Also genau weiß ich es nicht mehr.
Ist ja schon fast 22 Jahre.
Ja. Aber es hält und daran sieht man ja, dass wenn es sich richtig anfühlt, warum nicht und keine Gewähr und man sieht es an euch, dass das ja auch halten kann, ne? Wenn man irgendwie sich liebt und irgendwie Lust aufeinander hat.
Und ich würde dich heute immer wieder heiraten.
Ja.
Ja, jetzt müsstet ihr mal die Gesichter zu sehen.
Süß auf jeden Fall, sehr gut. Okay, ja, ihr habt euch gefunden, ihr wurdet verkuppelt beide, alles richtig gemacht an die beiden, die verkuppelt haben. Falls ihr zuhört, dann liebe Grüße, habt ihr gut gemacht.
Ich werde nicht gegen meinen Willen festgehalten, das muss ich noch dazu sagen.
Ja, stimmt. Ja, und irgendwann kam es ja dazu, dass ihr entschlossen habt, Deutschland wollt ihr nicht mehr. Wie kam es dazu?
Naja, also bei mir persönlich, ich hatte ja schon eigentlich immer den Wunsch, Deutschland zu verlassen, weil ich habe mich in Deutschland nicht so wohl gefühlt, also noch nie eigentlich. Für mich war Deutschland immer, ja, das war deine Heimat irgendwie, aber ich hatte eigentlich immer den Drang, irgendwo hinzugehen, irgendwie wegzugehen.
Also es hat sich nie nach Heimat für dich angefühlt.
Genau, das war, dann kamst aber du, denn letztendlich, klar, mit irgendwo Schule, irgendwo in Afrika.
Da gab es auch nicht mal die Idee, weil meine Mama ist Krankenschwester und sie hatte mal überlegt, in Afrika eben dort zu helfen. Genau. Und
das war aber noch zu DDR-Zeiten sozusagen?
Das war schon ein bisschen später.
Okay.
Und dann war der nächste Plan, war dann nach Israel zu gehen, in so ein Kibbutz da im Krankenhaus zu helfen. Und das hat dann irgendwie alles nicht funktioniert. Und ja, und dann kam, wie gesagt, noch meine Krankheit dazu, was das auch alles nicht so einfach gemacht hat. Und ja, aber irgendwie der Gedanke ist dann immer mehr und immer mehr und immer intensiver geworden. Und dann habe ich Dietmar einfach mal mitgeschleppt nach Gomera. Wir wohnen nämlich auf Gomera. Und hat ihm gefallen. Ja, und dann haben wir entschieden, okay,
Also ihr habt da Urlaub gemacht?
Wir haben so da Urlaub gemacht,
öfters, genau. Öfters oder einmal?
Erst einmal alleine, für 3 Wochen waren wir da. Danach sind wir dann nochmal mit meinen Eltern, also mit Karin und Peter gefahren. Dann waren wir, glaube ich, nochmal da, ne? Und aber der Entschluss stand eigentlich schon nach dem ersten Mal fest, dass wir das machen. Und da fing dann auch langsam die Vorbereitungen an, die eine Weile gebraucht haben.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz, weil das hast du ja gerade so ein bisschen nebenbei erwähnt, dass du eben erkrankt bist. Du bist ja eigentlich Krankenschwester und als ihr euch beide kennengelernt hattet, also wenn ich so sagen kann, du hattest ja mit 30 einen Schlaganfall. Kurz danach noch ein. Und als ihr euch kennengelernt hattet, wusstest du von den Schlaganfällen, ne?
Ja.
Was war? Also es ist ja bei dir zum Glück gar nicht so viel zurückgeblieben. Du hast dich gut zurückgekämpft. Warst ja auch noch danach als Krankenschwester tätig.
Ja, also ich sollte eigentlich auf Rente gehen und habe mich aber geweigert und habe gesagt, okay, Schichtdienst nicht mehr. Und bin dann in die Hauskrankenpflege gegangen. Und der eine Job war auch extrem stressig, da kam dann auch der zweite Schlaganfall. Und und dann habe ich dann mich irgendwann entschieden, okay, ich versuche es nochmal mit Heim, weil ich bin halt Krankenschwester und ich bin nicht mit Leib und Seele. Und dann habe ich überlegt, okay, gehst du nochmal ins Heim, probierst du nochmal. Ja, und da kam dann der Einbruch. Und da war ich dann aber schon mit Dietmar zusammen, als ich dann gewechselt habe. Und eigentlich war am Anfang nur ein ganz normaler Bandscheibenvorfall. Und daraus entwickelte sich dann sozusagen die ganze Krankheitsgeschichte. Dann kam da heraus, dass es eben kein einfacher Bandscheibenvorfall ist, sondern dass ich an einer Autoimmunerkrankung leide, die die Wirbelsäule kaputt macht und alle anderen Gelenke. Und auch der Schlaganfall oder die Schlaganfälle waren zurückzuführen auf eine Autoimmunerkrankung. Ja, und das Ende vom Lied war, dass ich dann angefangen habe, musste Morphium nehmen, um überhaupt über die Runden zu kommen und im Rollstuhl gesessen habe. Wir frisch verheiratet, Dietmar musste mich drehen wie eine 80-Jährige im Bett, weil ich mich nicht mehr selber drehen konnte. Und ja, aber wir haben dann entschieden, wir machen es trotzdem. Wir wollen auswandern. Mein Arzt hatte mir damals auch angeraten, probier es.
Also ganz kurz, also ich kann mich daran auch erinnern, also kurz bevor ihr ausgewandert seid, warst du ja wirklich schon im Rollstuhl.
Ja.
Also dir ging es ja gesundheitlich und wenn man dich sieht oder auch heute noch sieht, du bist ja eine sehr starke, selbstbewusste Frau und
danke,
eine sehr im Leben stehende Frau, ne? Und hast ja auch deinen Beruf mit Herz und Seele ausgeübt und war schon auch nicht so einfach, weil man dann auch sehr schnell gemerkt hat, wie es dir gesundheitlich einfach nicht gut geht, ne? Und du ja, in Deutschland ging es dir ja wirklich gar nicht gut, ne?
Ja.
Also vielleicht auch mal die Frage an dich, Dietmar, wie war das für dich? Weil ihr kanntet euch ja noch gar nicht so lange und dann eben zu wissen, okay, du hast jetzt einfach eine schwerkranke Frau an deiner Seite, ist vielleicht ja auch gar nicht so einfach, oder? Gerade wenn man sich so frisch kennt, oder wie bist du damit umgegangen? Wie war das für dich?
Ich bin damit eigentlich relativ locker umgegangen, also weil so mehr, umso schlimmer man damit umgeht oder die Gedanken hat, wie schlimm das werden könnte, umso schwerer fällt einem das auch. Und ich bin eigentlich immer so jemand gewesen, das so cool und locker zu nehmen, wie es möglich ist und wie derjenige zulässt. Und so haben wir das Leben ja jetzt auch die ganze Zeit so ein bisschen durchorganisiert gehabt und haben auch viel eben halt gelacht darüber. Ne, sozusagen die Krankheit ausgelacht und sie hat mir gesagt, ich soll die Beipackzettel alle mal durchlesen, damit ich dann eben halt weiß, warum sie manchmal so eine Furie ist, ne, weil das ja viele Nebenwirkungen hat, auch vom Psychischen her und habe ich dann auch gemacht und dann konnte ich mich immer drauf einstellen und habe sie dann mal eben halt in Ruhe gelassen, ne? Und funktioniert und die sagte ja dann im Vorfeld schon immer, naja, willst du mich wirklich heiraten? Und dann habe ich gesagt, ich habe ja gesagt und jetzt sind wir das Ding durch. Dann haben wir durchgezogen und ich bin noch da. Also von daher
Aber das war nicht einfach für dich, glaube ich. Oh. Weil gerade letztendlich, wenn man so, wenn ich war ja damals noch jung, so aus dem Leben gerissen, sozusagen eine Situation, oh mein Gott, was passiert jetzt? Das war schon, und klar, die Psyche spielt da eine Rolle.
Mhm.
Und man dann auch manchmal, auch heute noch, habe ich denn, wenn ich dann mal so Schmerzattacken oder sowas habe, dann zicke ich ihn auch ganz schön an. Mhm. Aber muss sagen, Dietmar ist da wirklich geduldig und sagt dann, okay, jetzt ist gut und dann lässt er mich
gibt
in Ruhe.
Gibt dir dein genau. Raum und Verständnis vor allem. Ich glaube, was ich bei euch immer so mitkriege, dass ihr zum einen sehr offen damit umgeht. Also ihr seid super transparent. Also wenn ich das so als Außenstehende euch beide wahrnehme. Und ich glaube, das ist so ein bisschen euer Schlüssel dazu.
Ja.
Oder? Dass ihr, auch gerade du als Krankenschwester, ja einen anderen medizinischen Background hast und wahrscheinlich damit Dietmar auch nochmal ganz anders abholen kannst und sagen kannst, du pass auf, wenn das und das und so und so, dann hat das und das zur Folge.
Genau.
So, ne? Einfach, ja. Und Dietmar dann einfach vom Charakter oder weil er dich einfach sehr liebt, da entspannt mit umgeht.
Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir wirklich gut gemeistert bisher.
Ja, du hast gearbeitet und bei dir
ich
war ja
ich musste dann leider auf, also ich hatte sogar noch mal einen Versuch gestartet.
Hm? Also
als, wie gesagt, ich stand ja dann, ich habe 300 Milligramm Morphium dann am Tag geschluckt.
Viel.
Und wollte weitermachen, weiterarbeiten, irgendwie gucken, wie, weil ich wollte eigentlich meinem Beruf bleiben. Und dann hatte ich überlegt, okay, naja, gut, am Patienten arbeiten, das wird wohl nichts mehr. Und hatte dann mit der Rentenkasse besprochen, okay, ich versuche nochmal eine Fortbildung als Klinikleitung.
Mhm.
Und hatte sogar schon einen Job in Aussicht.
Mhm.
Und ja, aber das hat dann leider nicht funktioniert. Also,
aber war das im Rollstuhl denn? Oder
nee, da war das, wie gesagt, wo ich dann nachher eingestellt war, je höher das Morphium ging,
okay, und so,
also umso war der, besser ging es mir dann wieder. Und ja, aber wie gesagt, das ist ja immer, am Anfang ist die Krankheit verlaufen immer so in Schüben, so mal schubweise. Hast du mal gute Zeiten gehabt, dann hast du mal wieder schlechte Zeiten gehabt. Und mittlerweile ist es so eher so kontinuierlich, immer ein bisschen peu à peu, aber zur damaligen Zeit war das ganz massiv immer so in diesen Schüben. Und dann kam der Einbruch wieder mal und dann musste ich halt auf Rente gehen.
Und der Arzt hat gesagt, ihr habt, wenn du auswandern würdest, würdest du deinem Körper was Gutes tun?
Ja.
Also Wärme sozusagen.
Genau. Also dass das Klima, wir hatten vor dem ersten Urlaub, hatten wir dann mit dem Arzt gesprochen. Da bin ich ja auf Stock gelaufen sozusagen. Und ja, fahrt mal, probiert, weil da drüben das Klima ist besser. Und genau so war's. Wir sind angekommen und mir ging es dann immer besser und immer besser. Das war auch gerade, ja, war eine schöne Zeit, war schön warm.
Mhm.
Und ja, und das war
wie
sozusagen
kommt,
mein Segen.
Wie kommt man dazu, dass man sich am Arsch der Welt sozusagen niederlässt? Weil das ist ja, also wir haben es ja jetzt auch schon öfters mal, zweimal haben wir es schon gemacht.
Ja.
Meine Eltern hatten wir ja auch dabei. Ja, das ist ja dann immer so ein 24-Stunden-Trip, um zu euch zu kommen, weil erst muss man fliegen, dann muss man eine Fähre nehmen und wenn du Glück hast, kriegst du noch eine Fähre oder du musst mit dem Auto über die ganze Insel fahren.
Ja,
also ihr habt euch ja wirklich
also 16 bis 24 Stunden ist man schon teilweise unterwegs. Also im Grunde genommen ich hatte vor Dietmar jemand und der hatte mir Gomera gezeigt. Und das Komische an Gomera ist, man kommt da an. Also das war ich, bei mir persönlich war ich nachts angekommen.
Mhm.
Und ich habe eigentlich von Gomera noch nichts gesehen. Und ich stand auf dieser Insel und dann ich wusste sofort, das ist dein Zuhause. Das ist, also, das passiert mir, also ist mir nicht nur alleine passiert. Mein Bruder ging so, Christian.
Mhm.
Dem ging es ganz genauso und vielen anderen auch. Also alle, die da hängen geblieben sind, die hatten das Gefühl, das ist Zuhause. Also warum auch immer das so ist, ich kann es bis heute nicht erklären. Also letztendlich, entweder man liebt die Insel oder man hasst sie. Und dann nimmt man natürlich auch alles andere in Kauf.
Ja. Auch die weite Fahrt. Ja. Eine sehr weite Fahrt.
Wie habt ihr das denn angestellt? Ich sag mal, hattet ihr eine Wohnung?
Dietmar, du hast so neu erarbeitet, ne?
Ja.
Ich hab dann noch erarbeitet.
Hattet ihr beide zusammen eine Wohnung schon denn?
Oder? Da haben wir dann zusammen
in Berlin,
gewohnt.
Ab wann? Ab der Hochzeit oder ab wann habt ihr zusammen gewohnt?
Dietmar ist relativ zügig bei mir eingezogen.
Also sie hat mich relativ zügig zu sich geholt. Und dann habe ich meine Wohnung aufgelöst und nachdem sie mir gesagt hat, ich soll meine Klamotten packen und zu ihr kommen, und dann bin ich zu ihr gezogen und dann haben wir erstmal die Bude renoviert und ja, und haben uns da gemütlich gemacht und ja, dann.
Wie lange habt ihr da gelebt in der Wohnung?
Von 2004 bis 2007, wo wir dann ausgewandert sind.
Ja.
Und du hast aber noch gearbeitet. Du warst dann auf Rente, Mama. Genau. Und Dietmar, du hast noch gearbeitet.
Ich habe gearbeitet.
Okay, und dann, weil wir waren ja, ihr habt ja Urlaub gemacht dort.
Ja.
Und du, Dietmar, hast dann auch gesagt, wow, die Insel, ja, ich zieh mit dir am Arsch der Welt.
Da ich ja mit dir verheiratet war, war das ja kein Ding gewesen, da nicht mitzugehen. Und mein Motto ist eigentlich immer, arbeiten muss man überall. Und ich habe mir dann noch gesagt, na, wenn alle Stricke reißen, fange ich da nochmal an, Fußball zu spielen.
Mhm.
Aber da ich ja im Vorfeld schon mal 5 Jahre nicht im Ausland gelebt habe, aber außerhalb von Berlin, in Lutherstadt Wittenberg, und da Fußball gespielt habe, habe ich mir dann gedacht, man fühlt sich wohl, wo man sich niederlässt, ne? Und kann sich das da schön gemütlich machen. Und wir hatten ja auch ein Ziel gehabt oder gesetzt, ne? Wir haben ja gesagt, wir versuchen das ein Jahr, und wenn wir nicht nach einem Jahr Fuß fassen, dann schauen wir uns mal nach was anderem um, weil wir wollten eigentlich auch ja nicht mehr oder wollen eigentlich jetzt auch nicht nach Deutschland zurück. Ne?
Ja.
Also wir wollen eigentlich im Ausland bleiben. Mhm. Werden nicht auch so durchziehen, wie wir es eigentlich geplant haben. Und und das war so das Ziel gewesen. Und haben wir bis jetzt eingehalten und haben noch viele andere Träume, die offen dastehen, und mal gucken.
Aber war es einfach, in Berlin jetzt alles niederzulegen und also dann loszuziehen?
Also wir haben ein Jahr Vorbereitungszeit, also wir haben uns ein Jahr gesetzt mit allem drum und dran. Da kommen ja dann, wie gesagt, wir haben damals dann geguckt, wo nie Nummer her, gerade Rente, was ist mit Rente, mit Krankenkasse. Das ist, wie gesagt, das musstest du ja alles erstmal recherchieren und dann, wie gesagt, Wohnung auflösen, eine Wohnung suchen. Auf Gomera, das war damals noch einfacher, heute ist das eine Katastrophe. Dann im Vorfeld, dann musste man natürlich auch noch Kaution bezahlen und das alles so auf blauen Dunst. Das war natürlich mit einem leichten Magenziehen.
Das habt ihr alles von Deutschland aus gemacht? Oder?
Das haben wir alles von Deutschland aus gemacht.
Also ihr hattet in den Urlauben, wo ihr jetzt da wart, irgendwie Kontakt gehabt?
Genau, dann habe ich per E-Mail geschrieben und dann haben wir uns eine Wohnung gesucht. Wie gesagt, dann haben wir das alles überwiesen und wussten aber noch ja nicht so richtig, ob das jetzt auch so wirklich alles so ist, wie es ist.
Mhm.
Aber es hat alles gut geklappt und
manchmal brauchen wir ein Stück weit Mut, ja, Naivität.
Klar. Aber was habt ihr mitgenommen von zu Hause? Seid ihr mit einem Container? Oder?
Ja, genau. Wir haben dann einen Container bestellt und die haben dann alles eingepackt. Also klar, die Sachen, die man so selber, die haben wir dann alle in Kartons gepackt und die haben dann alle reingeschoben. Und ich glaube, einen Monat später, als wir da waren, kam dann das Auto an mit unseren Sachen. Und ja, und dann, weil das ist, wenn man natürlich irgendwo ankommt und weil für mich war immer so, ich wollte ja nicht im Urlaub sein, dauerhaft.
Mhm.
Und wenn man dann so seine eigenen Sachen teil wenigstens mit hat, dann ist man irgendwann zu Hause angekommen.
Mhm.
Viele von unseren Leuten, die damals auch so ungefähr so um dieselbe Zeit ausgewandert sind, die haben sich ein Apartment gemietet und sind da geblieben, ohne Sachen. Und es war für die immer Urlaub.
Mhm.
Und da war dann viel Alkohol, viel Drogen, viel.
Mhm.
Und da sind viele halt heute nicht mehr da.
Mhm.
Weil der Urlaub hat einfach nicht aufgehört.
Mhm. Ja, dass man sich auch heimisch fühlt. Genau. So, ne? Und einfach irgendwie sich selbst so ein Ort schafft, der sich nach Hause genau. anfühlt. Ne? Genau. Wie war das für dich, Dietmar? Weil du hattest ja noch gearbeitet und ihr seid dann ausgewandert und du, klar, Mama, warst auf Rente, aber du, Dietmar, wie war das? Hast du dir im Vorfeld da einen Job gesucht oder seid ihr erstmal ausgewandert, habt ein kleines Polster gehabt und du hast dann gesagt, okay, du guckst jetzt erstmal oder wie war das?
Du hast ja auch perfekt Spanisch gesprochen zu der Zeit schon, oder? Das ist ja relativ einfach. Also ich kenne es selber, ich habe die Erfahrung selber, also bin ja auch nach Spanien und... Konnte denn nach 3 Jahren Spanisch?
Entiendo no. Tja, wie war es?
Na, du hast bei?
Ich hab da erstmal, also erstmal hatte ich mich nicht nach einem Job umgeguckt. Absolut nicht. Zu der Zeit war das eigentlich auch nicht so spruchreif gewesen, weil ich erstmal checken wollte, was da so los ist. Ne? Und das ist dann eben halt, dass man dann viel unterwegs ist, man geht viel in Bars, in Restaurants, lernt Leute kennen, neue Leute kennen. Man muss natürlich sehr aufpassen, weil da auch eine Menge Gauner rumrennen, die einen, muss ich mal so sagen, auch nicht immer das Gute wollen. Ne? Aber das hat alles eigentlich so gut geklappt. Und also, ich hatte immer nebenbei mal was zu tun. Bis ich dann irgendwann nach 4 Jahren eben halt da den Jackpot geknackt hatte und Hausmeister geworden bin. Erst als Vertretung und dann nachher als Festeinstellung.
Mit dem Sugarista, also mit dem Bademeister zusammen, genau. Hast du ja gemacht damals.
Ja, ne? Ich musste dann nochmal einen Bademeisterschein machen, aber nur für Pool.
Oh, du hast ja dann nochmal Fußball gespielt.
Und habe dann nebenbei auch nochmal 2 Jahre hier Fußball gespielt auf der Insel, um ein bisschen Kontakt zu Einheimischen zu bekommen. Und ich muss dazu sagen, das hat überall klappt das eigentlich immer mit dem Sport, Kontakte Fußball zu verbindet. Knüpfen. Ja, auch anderer Sport, ne? Also generell Sport. Ne? Weil die Leute sind in so einen Gruppen eben halt viel tougher drauf. Und dann waren wir in der Sprachschule und der Rest hat sich dann eben halt auf Arbeit ergeben, weil ich war der einzige Deutsche da auf der Arbeit und die anderen waren alle Einheimische gewesen und ja, dann ist man gezwungen, ne? Die haben mich manchmal angeguckt.
Warum sprichst du kein Spanisch?
Aber das ist dann immer so eine Sache. Das ist dann immer so eine Sache, so eine Kopfsache, ne? Das ist immer, ist alles in Ordnung im Kopf, dann läuft es wunderbar und man hat auch ein bisschen Zeit Scheiße drauf und dann will dein Computer da oben nicht mitspielen und dann so guckst du die natürlich an und sagst,
Naja, es kommt ja natürlich auch immer, wenn dein Gegenüber langsam, bei mir kommt ja noch hinzu, ich bin ja fast taub, dass das natürlich dann nochmal schwierig ist, letztendlich diese Wörter umzusetzen und wie gesagt, wenn mein Gegenüber langsam mit mir spricht, ich ihn angucken kann und er keine Maske Lippen oder irgendwas aufhört, dann geht es. Aber wie gesagt, durch die Schlaganfälle ist ja bei mir auch die Sprache. Also ich habe immer so ab und zu mal so Wortfindungsstörungen. Und und von daher, und wie gesagt, der Kontakt natürlich, weil ich bin mehr zu Hause. Dietmar ist sozusagen durch deine Arbeit mehr draußen. Schwierig, aber wir kommen durch.
Nochmal zusammengefasst, Dietmar, also du hast in Berlin deinen Job quasi aufgegeben, bist nach Spanien, hast erstmal gar keinen Job gehabt. Ihr habt euch einen Zeitraum gegeben von 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monaten? Ein Jahr. Und in dem Jahr hast du eben dadurch, dass ihr viel unterwegs wart, mit Leuten in Kontakt, eben so mal so Jobs für zwischendurch bekommen sozusagen. Durch den Kontakt mit Einheimischen und so weiter. Bis dann eben der Punkt kam, wo du in das war so eine, da hatten wir auch mal übernachtet, ich und Christian und meine Schwiegereltern, ist genau so eine Apartmentanlage, ganz cool eigentlich gewesen, Pool, direkt am Meer mit Küche und so, war echt gut. Also war eine coole Gegend, aber dann war das ja dann jetzt vor kurzem vorbei sozusagen.
Ja,
Ja.
Aber ihr seid 2007 seid ihr auf der Insel, ja? Hattet dann da eure Wohnung, die ihr vorher noch nicht gesehen habt?
Genau.
Wie lange habt ihr in der Wohnung gelebt? Weil es wird ja jetzt mal interessant. Ihr habt ja noch, seid ihr nicht alleine da geblieben auf der Insel, oder?
Also wir sind 4 Jahre haben wir da gewohnt.
4 Jahre.
Dann sind wir genau die Straße gegenüber in ein schönes Haus gezogen. Das hatte 2 Apartments. Wir haben das untere genommen, weil das eben halt für Roxy mit dem Treppensteigen besser war. Da waren nur 3 Stufen, um rinzukommen. Und alles, man konnte auch die ganzen Sachen gut verstauen, Rollstuhl und alles konnte man gut verstauen. Da und ja, und dann kam, glaube ich, ein Jahr später oder 2 Jahre später kamen dann deine Eltern noch rüber. Die sind dann irgendwann über uns gezogen. Und ja, da haben wir dann 12 Jahre zusammen gelebt, gewohnt, ne? Und bis dann 2025 der Vermieter kam und uns wegen Eigenbedarf rausgeklagt hatte, alle zusammen.
Ganz krass.
Schwiegereltern und unsere Familie, also Roxy und mich und unseren Tommy, unseren Hund. Und war eine sehr, sehr scheiß Zeit, stressige Zeit. Und aber das findet ja gerade auf den ganzen Kanaren so statt.
Ich glaube,
dass die Leute rausgeschmissen werden.
Also, ich glaube, viel in Europa, selbst Festland Spanien, wir sind ja auch viel im Festland Spanien unterwegs und da sieht man das leider immer wieder öfter. Und das natürlich, wenn jemand Besitz hat, verdient natürlich viel mehr an Tourismus. Ja, dann aber Menschen, die diese Immobilie, und ihr habt ja wirklich sehr viel gemacht und ihr habt ja mit diesem Vermieter auch ein sehr enges Verhältnis gehabt, so, ne, dass dann von heute auf morgen kommt, zu sagen, hier, ich will euch raushaben, obwohl ein Jahr vorher noch, ja, baut Klimaanlagen ein und dies und jenes. Und ich glaube, gerade für meine Oma, also deine Mama, war das auf jeden Fall ein großes Brett. Um das vielleicht kurz anzuschneiden, ist, dass meine Oma, also die Quintessenz ist einfach, dass meine Oma mit ihrem Mann Peter jetzt einfach auf Teneriffa leben und leider nicht mehr auf La Gomera und damit ja auch so ein bisschen so eine Familieneinheit auch zerstört worden ist. Und das ist super traurig. Ja.
Mal, wie gesagt, die sind beide auch, die sind mittlerweile Ü70.
Ja.
Und das war für die beiden der Horror.
Ja, es ist also, hinterlässt Spuren. Ich glaube, dass das letzte Jahr kein einfaches war, egal wo man hinguckt. Und aber gut, da wollen wir gar nicht so nah drauf eingehen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu der Thematik. Du bist ja auch ausgewandert, oder ihr, auch mit dem Hintergrund, dass du schwer krank bist. Du nimmst Morphium. Morphium, für alle, die das nicht kennen, ist ja ein BTM-Medikament, sagt man das so, also, also fällt Opiat. Unter, genau, Opiat fällt eben da unter besonderen Richtlinien auch. Wie war das für dich? Weil schlussendlich ist es, glaube ich, auch gar nicht so einfach, dieses, weil du kennst das deutsche Gesundheitssystem, aber du kanntest dich auch noch gar nicht so mit dem spanischen Gesundheitssystem aus. Und man darf nicht vergessen, La Gomera ist eine kleine Insel. Hattest du Angst auch? Also meine, schlussendlich, du bist ja auch ein Stück weit abhängig oder deine Lebensqualität ist abhängig von auch deinen Medikamenten.
Ja, also ich hatte damals einen sehr guten Schmerztherapeuten, der auch zu mir gesagt hatte, naja, guck mal, da ist Klima besser und hatte mit ihm nicht besprochen, dass wir jetzt auswandern wollen und hatte ihn gebeten, ob das nicht möglich wäre, wenigstens so für 3 Monate Medikamente zu bekommen, die ich dann mitnehmen kann. Und weil wir mussten ja auch erstmal ankommen, musste mal gucken, Lage checken, musste auch vorher noch zur Krankenkasse, zu deiner deutschen Krankenkasse, musste ja da dann auch einen Schein abholen. Wo denn die deutsche Krankenkasse an die spanische Krankenkasse nachher das Geld schickt, wo du dann ja auch spanisch versichert bist. Das funktioniert am besten halt eben bei Rentnern, da ist das dann, wird das dann so automatisch gemacht. Und das hat natürlich aber alles eine Weile gedauert. Wir mussten ja noch NI-Nummer beantragen, Residenz ja beantragen und so weiter, dann im Rathaus anmelden, dann hoch ins Centro de Salud. Das ist ungefähr für alle, die aus dem Osten kommen, die kennen noch das Polikliniksystem. So ungefähr ist das oft in Spanien auch. Du gehst dahin, da sind da mehrere Ärzte Und ja, und da ist dann, die leiten dich dann weiter sozusagen an die Fachärzte, wenn es nötig ist. Und da bin ich dann hoch und hab denen die Situation mit null Spanisch. Und damals gab es ja noch keinen Google-Übersetzer, sondern haben wir unser Büchlein gehabt und haben versucht, das irgendwie, aber es hat alles funktioniert. Also wenn man ein bisschen willen und ein bisschen freundlich ist, dann funktioniert das wunderbar. Und ja, und dann bekam ich dann meinen Arzt zugewiesen und hatte ihm dann in der Sprachschule übersetzen lassen meine Diagnosen, meine Arztberichte. Die sollte man natürlich dann mitnehmen. Und dann ging das relativ gut weiter, dass er mir das dann alles verschrieben hat und mich dann auch an einen Rheumatologen überwiesen hat. Früher war das noch so, dass man lange warten musste auf einen Rheumatologen. Also wenn man Bandscheibenvorfall hatte zum Beispiel, dann war der Bandscheibenvorfall meistens schon wieder ausgeheilt, bevor man den Rheumatologen oder einen Traumatologen oder einen Orthopädentermin gekriegt hat. Bei mir ging es relativ zügig und ich habe dann auch eine sehr gute Rheumatologin bekommen. Die hat dann nochmal nachkontrolliert. Also da gibt es ja bestimmte Blutwerte und so was alles, wie denn mein Stand ist. Ja, und dann wurde ich da weiter behandelt erstmal, bekam dann auch noch so ein Biologix, ein Medikament, was man sich dann immer spritzen muss und was in Deutschland zur damaligen Zeit eher weniger verschrieben wurde und das habe ich dann 2 Jahre bekommen, bis dann halt eben dann klar war, dass ich austherapiert bin und ja. Aber wie gesagt, also mit ein bisschen Freundlichkeit und ein bisschen, ja, vielleicht einen Dolmetscher mitnehmen. In der heutigen Zeit ist es ein bisschen einfacher, auch mit Google-Übersetzer oder, und wie gesagt, das ist, aber es hat gut funktioniert. Klar, es ist, war eine Herausforderung in so einer Poliklinik mit, ja, wo du die Sprache nicht verstehst, ein Arzt. Gut, da hatte ich dann auch wieder Glück, dass ich das Latein, das medizinische Latein in der Lage bin zu sprechen und auch zu verstehen. Die Spanier verspanischen das zwar immer noch ein bisschen, aber aber man versteht sich, also man weiß, was los ist. Aber ja, also wir haben viele schwer Kranke bei uns auf der Insel und es funktioniert. Man muss nur dranbleiben, ne?
Wir sind sehr gut immer vorbereitet, da Herr Neko.
Ja.
Wir hatten uns dann auch Texte schon im Vorfeld ein bisschen übersetzt, womit eigentlich geht, damit der Einstand immer dann einfach war, worum wir überhaupt da sind. Und hatten, oder ich bin immer so ein vorsichtiger Typ, ich pack dann immer sämtliche Papiere, die vielleicht noch damit zusammenhängen könnten, ein. Und
Sicher. Ich meine, das ist es
ja. Wenn wir beide da vor den Leuten eben halt gesessen haben, dann haben die immer uns angelächelt und
ihr seid ja auch zwei Cuties.
wir haben den vom Rathaus, glaube ich, den habe ich so ja dann so weit gekriegt, dass er mir auch nur mit einer Geste des seiner Mimik gezeigt hat, okay, ich verstehe auch Deutsch, aber ihr seid ja hier in Spanien.
Ja, ne? Richtig so.
Ne? Und da musste er dann auch mal kurz schmunzeln. Ne? Und er hat ja recht. Ne? Und wir haben es dann wirklich alle selber gemacht, ohne Hilfe, ohne Dolmetscher, Krankenkasse, Rathaus, NI-Nummer, haben wir alle alleine hingekriegt. Ja. Wir haben dann nachher sogar noch ein Jahr später ein Auto gekauft. Ja, anderthalb Jahre war das, haben wir dann noch ein Auto gekauft und haben das auch angemeldet und mit TÜV und tralala, das haben wir alle dann nachher.
Ja.
Und wenn man so drinne ist in das Geschehen, dann kommt das nachher von ganz alleine. Und wenn die merken, du sprichst Spanisch.
Zeit waren auch die Preise ja noch viel, viel entspannter wie heute.
Und wenn die merken, du sprichst Spanisch eben halt oder versuchst Spanisch zu sprechen, dann sind sie auch viel hilfsbereiter, dir Unterstützung zu geben.
Ja, ne? Das merken wir auch, oder? Ja. Also wir sprechen ja wirklich den ganzen Tag, wenn wir draußen sind, mit allen nur Spanisch. Ja. Wenn die dann mit uns Englisch sprechen wollen, dann reden wir trotzdem weiter. Mit deutschem Dialekt. Ja.
Also mit euch zu reden, kommt mir auch immer Spanisch.
Ja. aber es ist cool, weil du schon, also wie oft haben wir irgendwo mal Rabatt bekommen oder so? Mhm. Also irgendwie selbst in...
auf dem Markt hatten
wir mal, ja. Ich war jetzt in einem Supermarkt und habe mit dem Spanier Spanisch gesprochen. Ich wollte 2 Feuerzeuge und eben noch irgendwas anderes, ob er mir das geben kann. Und keine Ahnung, wollte keine Tüte oder so. Und er hat richtig gemerkt, ich spreche halt so gut, ganz gut. Und ihm auch Respekt erzeugt mit einer vernünftigen Begrüßung und so. Weil ich glaube, manche Touristen wollen nicht alle über einen Kamm scheren, aber benehmen sich eben nicht so gut. Ja. Und ich habe sogar eine Rabattkarte bekommen. Der vor mir hat keine bekommen. Also es war halt irgendwie so.
Ja, also Canarios, wenn der da letztendlich wenigstens versucht, Spanisch zu sprechen, dann geben sie sich auch Mühe. Und die meisten verstehen Deutsch. Aber sie wollen halt eben kein Deutsch sprechen, weil sie sich sagen, richtig, du bist in meinem Land, bitte gib dir Mühe. Und wenn man wirklich Not am Mann ist, dass man vielleicht doch das Wort nicht, dann sagen sie dir das schon. Mhm. Also letztendlich, da gibt's und wenn man den Leuten freundlich und entspannt entgegentritt, man, ihr seid ja auch 2 freundliche, lustige Menschen.
Ich sag mal, klar, wir können das ja auch einfach sagen. Ich sag mal, du hast in Spanien gearbeitet, ich habe in Spanien gearbeitet.
Ja.
Wir haben ja dann nur unter Spaniern und dann kommt es ja auch erst. Ich habe ja, wie gesagt, im Hotel gearbeitet, 3 Jahre lang nur mit Deutschen. Da habe ich kein Wort Spanisch gesprochen. Klar, ich hatte spanische Kollegen und dann hat sich das so ein bisschen, dass du mal ein paar Zahlen oder die Ausdrücke für die Küchengeräte oder so konntest, aber im Endeffekt.
Am Ende ist es ja so, wir haben auch eine Bekannte, wenn du dir einen spanischen Partner nimmst, dann geht es innerhalb von ganz kurzer Zeit, dann sprichst du perfekt.
Kann was ich bestätigen. Das, kann ich bestätigen.
Wir sollten mal kurz einen Break machen. Kurz,
was
jeweils ein Spanier.
Kann ich bestätigen. Kann ich bestätigen.
Und kommen dann mit perfektem Spanisch, kommen wir wieder zurück.
Also könnten wir auch schon dabei sein. Also, eigentlich müssen wir uns mal so für ein halbes Jahr mal Spanier nehmen und dann kommen wir wieder zusammen.
Also,
ihr könnt euch auch zusammen einen Spanier nehmen.
Ich hab's ja mal Roxy vor geschlagen, aber sie hat leider ausgeschlagen.
Naja, aber ich kann es bestätigen. Also ich war ein halbes Jahr mit einer Spanierin zusammen und dann halt auch nur in ihrem Freundeskreis und irgendwann guckst du Fernsehen nach einem halben Jahr und dann ist das Spanisch, du bist dann auf einmal drin.
Ja.
Ja, wenn du die ganze Zeit nur so, und die haben ja auch bewusst, und sie konnte Spanisch, ihr Bruder konnte auch, also sie konnte Deutsch und ihr Bruder konnte auch Deutsch, aber die Freunde halt keiner. Und deswegen, habe ich dann irgendwann Spanisch sprechen können. Ne?
So ging es mir mit Englisch, Tatsache. Ich habe 2 Jahre nur Englisch gesprochen. Also mein Englisch war so ein klassisches Schulenglisch. Aber wenn du halt gezwungen bist, immer zu sprechen, irgendwann träumst du sogar in der Sprache. Ja. Also ich habe das auch dann wirklich lange gehabt, dass ich wirklich Englisch dann auch geträumt habe.
Man sagt ja auch, also wenn du anfängst, in der Sprache zu träumen, dann bist du perfekt.
Ja. Okay, mega, mega Geschichte, finde ich. Und ich hoffe, dass alle Zuhörer das genauso spannend finden wie ich.
Du kannst jetzt hier nicht Schluss machen.
Warum nicht?
Nee, das jetzt nicht. Dietmar kann gerne kurz aufstehen.
Und der muss Pippi machen.
Auf Pippi machen.
Na, dann geh schnell Pippi machen. Mach nicht so krass.
Wir unterhalten uns schnell weiter.
Mach.
Okay. Es geht ja jetzt im Grunde genommen darum, wie ihr weiter leben tut. Ihr seid ja jetzt immer noch auf La Gomera.
Ja.
Wir haben uns ja schon mal in Deutschland getroffen und ihr seid ja auch so ein bisschen auf diesen Fable Campervan gekommen, oder?
Ja, also
warum?
Eigentlich war ich ja schon, wie gesagt, ich wollte schon immer ins Ausland, ich wollte schon immer so bestimmte Sachen machen. Und
Schlössertouren, ja?
Naja, das kam eigentlich erst später. Also das mit den Campen, das war eigentlich immer so, weil ich dachte, oh Gott, und Spinnen, und weil ich hab absolute Spinnenphobie. Das ist, also ich kann Schlangen, ich kann Ratten, Mäuse, alles gut, aber Spinnen ertrag ich nicht. Und da hatte ich natürlich immer Angst und oh Gott, Campen und so. Und aber irgendwie hat sich da auch immer so, denn im Laufe der Jahre ist dann so dieser Traum herangereift, ich will das einfach mal probieren.
Mhm.
Und gucken wir mal, was daraus entsteht.
Mhm.
Und dann haben Dietmar und Icke, dann alle haben gesagt, oh Gott, und du bestimmt nicht, und du brichst doch bestimmt ab, und es ist doch gar nichts für dich.
Mhm.
Aber ein Camper bei euch auf der Insel, das bringt doch nichts, oder?
Nee, das geht nicht. Also habe ich mich hingesetzt, am Computer und habe alles organisiert. Wir sind dann sozusagen von Gomera mit dem Schiff und Haufen Klamotten rüber nach Teneriffa. Von Teneriffa sind wir dann weiter nach Huelva.
Mhm.
Und wir hatten aber kein Auto bei. Also letztendlich, Dietmar musste alles schleppen.
Und die haben viel, glaub mir, viel. Und
der Hund hat auch so einen Kinderwagen.
Ja, ja. Das war erst ab der zweiten Reise. Die erste Reihe hatten wir noch so einen. So, und der Hund, der musste dann, ich habe den Hund genommen und Dietmar hat alles geschleppt. Und dann sind wir da dann mit dem, in Huelva, mit dem Zug nach Sevilla und haben da dann mit Taxi sozusagen, sind wir dann zu dem Vermieter und haben da uns dann das erste, das war auch so ein kleiner Kasten, hatten wir uns ausgeliehen. Und dann sind wir einfach mal losgefahren und haben geguckt, wie das so ist. Und für mich war das das Schönste auf der Welt. Also das war wie so, oh,
Freiheit.
Also die Idee stammt ja von mir, ne?
Nee.
Ich war ja früher schon immer Zelten gewesen und so. Und sie konnte sich das nicht vorstellen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir doch einfach mal, du mietest so ein Teil aus, wir sagen zu welchen Konditionen, bla bla bla, wir suchen und was wir erstmal ausprobieren. Und dann hast du gesucht, du hast gemietet, du hast den ganzen Plan gemacht und ich war dann nachher der Fahrer und dein Kuli.
Und dann seid ihr nur durch Spanien gefahren oder wie war das?
Die erste Route war Spanien nach Berlin hoch zu meinem Vater. Da waren wir das erste Mal bei meinem Vater. Mit dem Karawan, also mit dem kleinen Kasten.
Spanien, Frankreich.
Ja, aber da sind wir dann Frankreich noch durchgefahren nur, weil Frankreich ist ja ein schön teuer.
Mhm. Auf jeden Fall.
Und gefährlich.
Ja, auch das.
Ja, gut, kenne ich noch von Italienzeiten, dass man so Tipps bekommt, was man nicht machen sollte und auf was man achten sollte und dass es nicht zu irgendwelchen Vorfällen kommt.
Machen wir jetzt auch.
Ich habe eben halt da schon meine Erfahrungen gehabt, obwohl wir immer nur mit Motorrad nach Jugoslawien, Ex-Jugoslawien damals und Italien gefahren sind. Ihr hat's gefallen und dann war die Reise vorbei.
Wie lange wart ihr denn unter? Also ihr seid nach Berlin, also ihr seid von Sevilla nach Berlin.
Genau, also auch wir haben immer, weil wir mögen beide Geschichte und haben dann natürlich immer Stationen gemacht, da wo es was Geschichtliches zu entdecken gibt.
Bogen, Türme,
Schlösser.
Genau. dann haben wir immer angehalten, haben dann da 1-2 Tage verbracht. Also wir haben genommen, war nicht Berlin das Ziel an sich, sondern eigentlich war die Reise so dieses. Und Berlin war dann so das i-Tüpfelchen. Und ja, und genauso langsam sind wir dann auch wieder zurück. Und wir waren das erste Mal, waren wir, glaube ich, 3 Wochen unterwegs. Ne?
Da wart ihr noch bei meinen Eltern, oder?
Mit dem Kasten
noch bei meinen Eltern?
Genau, wo war denn noch in Magdeburg, wo mir dann noch so schlecht ging.
Ah ja, da waren wir ja noch da. Da haben wir noch in Magdeburg gelebt, auf unserem Platz.
Das war das erste Jahr, wo wir ins Auto sind. Wir hatten ja in der Folge davor schon mal berichtet, dass wir dann da in Magdeburg eben da im Parkplatz gestanden und da habt ihr uns besucht. So schließt sich der Kreis, stimmt.
Ja. Wir waren dann beide da ganz schön krank geworden.
Ja.
Und hatten dann einen Tag, 2 Tage länger verbracht in Magdeburg, als wir eigentlich eingeplant hatten. Oder bei Magdeburg und haben uns erstmal auskuriert und dann sind wir weitergefahren.
Ja, und dann das Jahr da drauf sind
wir. Als wir dann zu Hause waren, nach dem ersten Monat haben wir dann so gesagt, irgendwas fehlt. Roxy, setz dich mal an PC, wir machen nächstes Jahr nochmal.
Ja, und nächstes Jahr hatten wir dann Andalusien gemacht.
Und dann hatten wir uns die der Südspanien Andalusien angeschaut, hatten dann auch, um ein Feeling zu bekommen, was uns besser steht, einen 7,5 Meter Challenger ausgeliehen. Und war eine ganz coole Sache gewesen, weil wir hatten eigentlich nur Andalusien so ein bisschen, bis so ein bisschen nach Nordspanien hoch gehabt und hat uns ja noch besser gefallen wie der Kasten, weil wir ein bisschen mehr Raum hatten, eine Riesengarage, da hätte der Motorrad drin gepasst. Und war noch schöner.
Und da ruftet das war...
Da habt ihr es nochmal gemacht,
Da haben wir es nochmal gemacht.
Ja, da hat es geschneit.
Aber da haben wir uns ja dann in Berlin nochmal getroffen, wo wir uns an dem verlassenen Hotel dann
da. Genau, da waren wir an diesem Hotel, was leer war.
Ah ja, stimmt. Genau.
Ich glaube, wir haben uns erst bei deinen Eltern getroffen, haben da gegessen.
Genau, genau. Spargel, Schnitzel.
Dann wolltet ihr eigentlich, abhauen, aber wir haben euch dann so unter Druck gesetzt und haben gesagt, wir fahren jetzt hier aus der Straße raus, weil wir...
Wir zeigen euch mal ein richtiges Band-Live.
Spargel muss immer sein.
Ja, Spargel.
Spargel und Schnitzel.
Nee, und jetzt, wie ist es jetzt eigentlich? Wie geht's weiter? Jetzt macht er weiter Urlaub?
Naja, jetzt durch die Situation, was jetzt auch mit dem Umzug, mit allem drum und dran, die Situation bei den Eltern, wie gesagt, Peter, der ist ja auch krank und da müssen wir erst mal gucken, dass wir so ein Jahr da ankommen. Deswegen haben wir dieses Jahr dann auch gesagt, wir machen halt eben nur Inselhopping und gucken wir mal.
Sind uns besuchen gekommen.
Genau. Und wir gucken mal, wo die Reise so hingeht bei den Bäden. Und ja, und wenn es denen gut geht und wenn da soweit alles, wenn das da alles gefestigt ist auf Teneriffa, dann werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal eine Reise machen mit dem Caravan. Aber unser Ziel ist halt eben, wenn die mal irgendwann mal auf Rente ist, dann werden wir uns einkaufen und dann werden wir auch in den Caravan ziehen.
Mhm.
Wir werden uns wahrscheinlich irgendwo eine kleine Homebase machen und dann werden wir mit unserem Tommy, der voll caravanfest ist, ja.
Das wird natürlich auch nochmal eine neue Herausforderung, neue Abenteuer für euch, weil ihr lebt ja schon sehr lange auf der Insel und das ist ja euer Zuhause. Aber ich finde die Idee auf jeden Fall mega schön und auch schön, dass ihr da auch so ein bisschen Begeisterung für gefunden habt, weil es ist ja auch vor allen Dingen unsere Leidenschaft und wir lieben das. Und das ist natürlich mega, dass das euch das auch so Freude macht, vor allen Dingen eine schöne Möglichkeit, um nochmal neue Orte, neue Menschen und Orte auch zu sehen, ne? Und da nochmal eine andere Art von Reisen, ne? Also.
Naja, beinahe letztendlich, man hat nur ein einziges Leben.
Ja.
Also das ist einfach mal, und irgendwann ist das zu Ende. Und wenn man dann am Ende des Lebens dasteht, egal ob man krank, gesund, wie auch immer ist, und man hat eigentlich nichts gemacht. Denn ja, ich meine, wer glücklich damit so ist in seinem Dorf oder in seiner Stadt, der kann es sein, soll er auch, um Gottes Willen. Aber wer halt eben Bedürfnisse hat, der sollte die halt eben doch umsetzen.
Unbedingt.
Und das egal wie und wann und einfach machen.
Das finde ich ist ein schönes Schlusswort gewesen, oder?
Ist auf jeden Fall.
Deshalb hätten wir es jetzt nicht beenden können.
Ein wunderschönes Schlusswort.
Ich freue mich, dass ihr dabei wart und so offen darüber gesprochen habt.
Wenn ihr dann im Van lebt, dann hören wir uns nochmal.
Ja, klar.
Und, geht die Geschichte weiter.
Was wir nicht vergessen dürfen, ist.
Liken.
Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert und
teilt
es und splattet es.
Ja.
Wir wissen, dass wir klein sind und dass das vielleicht auch noch ein paar Jahre dauert, aber durch eure Hilfe werden uns vielleicht noch mehr Leute hören können.
Und vor allen Dingen auch noch mehr Menschen hier Platz finden können. Ne? Also wenn ihr Lust auf mehr Geschichten habt oder auch Fragen an die beiden, schreibt das uns gerne in die Kommentare oder auch auf unserem Instagram-Kanal. Wir werden die Fragen gerne an die beiden weiterleiten. Und die werden sie dann noch beantworten.
Natürlich.
Okay, ihr Lieben, dann vielen Dank, dass ihr da wart.
Gerne.
Und liebe Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal.